Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream bzw. Podcast. Heute darf ich wieder meinen Freund und Autor Frank Krause zum zweiten Teil des Interviews über 7 Basics des Glaubens begrüßen. Hallo Frank.
Hallo Markus, danke für das Interview.
Wer den ersten Teil verpasst hat, dem empfehlen wir dringend, das nachzuholen. Ja. Wir sprachen über die Bücher Das siebenfache Licht, der Weg der Erlösung, der allen offen steht, Initiation, der andere Weg, Geheimnisse der Kraft, Leben in der Vollmacht Gottes und 7 Wege, wie Gott führt. In diesem Teil, also jetzt im zweiten Interview, geht es um 3 weitere Bücher aus dieser Serie.
Ja.
Fangen wir an. Zu dem Buch In der Macht seiner Stärke, neue Erfahrungen mit der Waffenrüstung Gottes, durfte ich ja ein ganzes Kapitel mit einer Vision über Upgrades der Waffenrüstung Gottes beisteuern.
Tja.
Eine Anmerkung von mir. Gerade redet Gott in weiteren Visionen über weitere Ausrüstungsteile für den geistigen Kampf zu mir. Da werde ich wohl ein eigenes Buch darüber schreiben müssen, wie es aussieht. Was sind deine Erfahrungen über die Waffenrüstung Gottes?
Ja, also nochmal ein Wort zu diesen Basics. Manche werden sich fragen, ja, was sind denn das für seltsame Basics? Und wir hatten schon im ersten Interview darauf hingewiesen, ja, es gibt solche und solche Grundlagen. Zunächst mal sind natürlich die Grundlagen zu legen der Beziehung zu Jesus, der Erlösung, der Vergebung, die Sündenvergebung, das Kreuz. Zu verstehen, was ist am Kreuz passiert, wer ist Jesus, wie hat er uns befreit aus der Macht der Finsternis. Und das sind die einen Grundlagen. Aber wenn wir diese Grundlagen gefressen haben, wenn wir diese Grundlagen durch haben, wenn wir uns bekehrt haben, sowas von, dann geht es wie durch eine Türe, wie durch ein Tor, natürlich hinein in dieses neue Leben, von dem dann die Bibel spricht, das Leben im Geist, das Leben in der Wahrheit, das Leben im Licht. Und was dann da auf uns zukommt, das sind ganz andere Grundlagen, ganz andere Fundamente, die sich dann legen. Aber bei vielen eben auch nicht legen, weil sie hängen bleiben eigentlich bei diesem Anfang. Mhm. Der Anfang, so dieses vor der Türe, wie wir überhaupt jetzt da zu dieser Türe kommen, durch die Jesus uns eigentlich aber durchbringen möchte, so dass wir jetzt durchbrechen, durchgeboren werden in ein neues Leben hinein, diese neue Schöpfung. Und Jesus redet überhaupt über sehr viele Neuheiten, muss man mal sagen, die alle für uns irgendwie bereit sind und bereit liegen, von denen aber viele Christen eben wirklich sehr wenig nur erfahren und wissen, von denen aber das Neue Testament redet. Und und das hat mich schon immer irritiert und natürlich herausgefordert, ja, wie ist das dann jetzt, ne, mit diesem neuen Leben und diesem neuen Geist und diesem neuen Herz und diesem neuen Wein und dem neuen Lied und dem neuen Weg? Und ja, ne, da können wir viele neue Sachen aufschreiben, bis zum neuen Himmel und der neuen Erde, und Jesus sitzt auf dem Thron und sagt, ich mache alles neu. Ja, und ich dachte, irgendwie sieht alles sowas von veraltet aus. Wie kann das denn eigentlich sein, wenn der alles neu macht? Ja, und der will uns beteiligen an dieser Totalerneuerung von einfach von allem und auch von uns selbst. Und ja, das sind dann neue Herausforderungen, die sich uns stellen. Und darum gehen diese 7 Bücher, darum handeln die. Und dieses In der Macht seiner Stärke, was du jetzt angesprochen hast, dieses Buch Neue Erfahrungen mit der Waffenrüstung Gottes, neue Erfahrungen, das ist das Neue, da hat Gott angefangen zu mir zu reden über diese Waffenrüstung und hat mir klar gemacht, ja, die meisten Christen haben sehr, ja, sehr alte, sehr religiös geprägte Vorstellungen über diese Waffenrüstung. Also die Leute haben dann immer diesen römischen Soldaten da vor Augen mit seiner Rüstung und mit seinem Schwert und Schild und haben entsprechend Vorstellungen auch von diesem geistlichen Krieg, in dem wir jetzt eben diese Waffenrüstung da tragen sollen. Und da geht schon los, dass wir einfach ein bisschen stecken geblieben sind in solchen Vorstellungen, die sehr begrenzt sind und gar nicht dem Rechnung tragen, wie der Krieg eigentlich sich auch entwickelt hat auf Erden, wie das alles weitergegangen ist. Und wir sehen ja auch im natürlichen Krieg und Waffentechnik und also was da alles sich entwickelt hat. Wir sind jetzt nicht mehr bei Schwertern und Schilden. Wir haben jetzt ganz andere Schwerter und Schilde. Wir haben hier ganz andere jetzt Waffensysteme und haben hier ganz andere Kriegsführungen. Und ja, und so ist es geistlich gesehen eben tatsächlich auch. Also wir haben die Dämonen sind modern geworden und diese Kriegsführung, geistige Kriegsführung ist sehr modern geworden. Und da wird mit Mitteln und mit Waffen gekämpft, über die wir vielleicht noch nie was gehört haben. Aber das ist eben, vieles ist unsichtbar, auch heute in der Kriegsführung, mit Frequenzen und mit irgendwie unsichtbaren Signalen und mit Informationskrieg und was alles. Also vieles ist gar nicht mehr, wir sehen es gar nicht mehr. Da ist ein wilder Krieg, von dem wir gar nichts sehen. Und das ist auch geistlich gesehen meiner Meinung nach die Herausforderung, die Situation. Wir erkennen viele Arten von Angriffen, viele Arten von Bedrängnissen, viele Arten, wie das Böse sich uns manipuliert, erkennen wir gar nicht, weil wir auch gar nicht damit rechnen, dass das auch noch so technisch versiert sein könnte. Das trauen wir dem Bösen gar nicht zu, aber es ist aber so. Und wir haben heute auch diese Digitalisierung. Also vieles, glaube ich, ist sehr fragwürdig, auch diese Technik. Und ich glaube, dass die Dämonen sehr wohl das alles benutzen für ihre Zwecke, wie immer.
Durch Menschen, ja.
Und das Gute kann es auch für seine Zwecke benutzen, aber ja. Genau, deswegen das Buch in der Macht seiner Stärke, neue Erfahrungen, neue Gedanken auch über diese Waffenrüstung, diesen Krieg und dann auch die entsprechende Rüstung. Und darum geht es in diesem Buch, dass wir den Krieg mal nochmal neu uns betrachten, von dem da die Rede ist. Da heißt es ja Epheser 6, die Verse 10 bis 11. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Ja, im weiteren Verlauf des Textes werden dann also hier auch Mächte und Kräfte in der Himmelswelt da beschrieben und genannt. Ja, das ist also für die meisten Christen, glaube ich, reichlich exotisch, was das alles denn sein soll. Aber da heißt es, wir haben mit denen zu kämpfen. Ja, und das heißt nicht, das macht alles Jesus für uns oder irgendwie die Engel oder irgendjemand anders, sondern da heißt es, wir haben mit denen zu kämpfen.
Und es ist auch keine Option, sondern wir haben damit zu kämpfen, in dem Moment, wo wir Jesus nachfolgen.
Ganz genau, ne? Das ist auch ist keine Option. Da kann man nicht sagen, ja, aber heute habe ich keine Lust oder so.
Kriegsdienstverweigerer.
Das ist diesen Mächten und Gewalten und finsteren Weltbeherrschern natürlich sehr recht, wenn wir eben gar nichts tun oder wenn wir passiv sind. Das ist das Allerbeste. Dann ist der Krieg schon gewonnen. Dann passiert gar nichts, ne? Und dann haben wir eben auch diesen gelähmten Zustand auch vieler Gemeinden. Es geht nichts vorwärts. Es ist alles irgendwie bedrückt und bedrängt und es ist alles irgendwie
wie unter einer Decke.
Wie unter einer Decke, ganz genau, ein sehr gutes Bild. Und wie kann die Decke zerrissen werden? Wer tut irgendwas gegen diese Decke? Ja, da wird gebetet, Herr, hilf. Aber ja, er will eigentlich uns eine Offenbarung geben über seine Macht und seine Stärke. Damit geht es auch alles los. Ja, also wenn wir von Problemen umringt sind und eingekreist sind, dann hilft uns Gott normalerweise nicht, diese Probleme alle zu lösen, sondern er gibt uns eine Offenbarung seiner überlegenen Macht. Mhm. Und wenn wir diese Offenbarung dann haben, dann kommen uns viele Probleme ja gar nicht mehr so problematisch vor. Wir sehen es ganz anders, wir haben eine ganz andere Perspektive und wir kommen von einem ganz anderen Position her, nämlich von einer Position der Macht. Und wenn wir mal bedenken, dass der Missionsbefehl ja damit losgeht, dass Jesus sagt, mir ist gegeben,
alle
Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin, darum sende ich euch. Darum könnt ihr auch jetzt auch die Krankheit und die Dämonen und das Gift und die Schlangen und ihr könnt das auch alles konfrontieren in dieser Macht. Ohne diese Macht können wir es nicht konfrontieren. Und sind wir eigentlich weiter, leben wir weiter in einer unterlegenen Situation. Ja, wir sind den Krankheiten genauso unterlegen wie die anderen auch. Wir sind in Bedrängnissen, den Schwierigkeiten, den Schulden, den was weiß denn ich. Ja, wir sind allem genauso irgendwie ausgeliefert und schlagen uns damit rum wie Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Ja, von daher, das ist der erste Punkt, den ich hier natürlich betone. Wir brauchen eine Offenbarung seiner Macht. Und die brauchen wir natürlich immer wieder und die Bibel ist auch voller Beispiele dafür, wie Menschen immer wieder diese Macht Jesu dann erfahren haben. Ich denke an diese Sturmstillung zum Beispiel, wo da die Jünger da am Sinken sind, ihr Schiff ist im Sturm und
sie schläft
und versuchen das Wasser rauszuschippen. Sie ringen bis zur totalen Erschöpfung mit diesem Wind und diesen Wellen, bis sie dann Jesus da, der ja in dem Boot auch ist, den sie anscheinend ganz vergessen haben, und ihn dann da aufwecken und sagen, wie kannst du überhaupt schlafen? Hallo, und kümmert es dich nicht, dass wir verderben? Ja, das ist am Ende immer dann in unseren Problemen, wenn wir keine Offenbarung dieser Macht haben, ist am Ende sind wir genau an dem Punkt. Ja. Gott, ist es dir denn eigentlich egal? Warum tust du denn eigentlich überhaupt nichts? Schläfst du denn eigentlich? Interessiert dich das alles nicht? Wir sind hier am Umkommen. Ja, und du, ja, machst gar nichts. Ne? Das ist dann der Vorwurf, den wir haben. Ne? Und aber Jesus stellt sofort die Frage, wo ist euer Glaube? Unser Glaube, ja, was für ein Glaube? Unser Glaube ist schon lange im
Sturm. Abgesoffen.
Abgesoffen, genau. Der Glaube war einmal. Jetzt ist eigentlich nur noch Vorwurf übrig und Angst und Erschöpfung und das war's. Ne? Und wo ist euer Glaube? Naja, und dann eben sagt Jesus die berühmten Worte zu dem Sturm, sei still. Dann ist er still und die Jünger waren sehr verwundert. Sie waren sehr verwundert und fragten sich gegenseitig, wer ist das, dass auch der Sturm und die Wellen ihm gehorchen? Also hier war eine neue Offenbarung über die Macht von Jesus und die fragten sich, wer ist das? Und wenn wir meinen, wir wären mit Jesus fertig, wir wüssten schon, ne, so ungefähr, wie der ist und was der kann, was der tut oder nicht. Und das kann sich sehr schnell so unbewusst verfestigen, so ein Jesusbild, meistens total ohnmächtig, vielleicht mal einmal im Leben tut er mal irgendwas oder so, aber ja, dann brauchen wir eine Erschütterung unseres kleinen Glaubens, wir brauchen eine Offenbarung seiner Macht, dass wir auch wieder die Frage stellen, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Wer ist eigentlich der, der ein Wort sagt und der Sturm hört auf? Ja, sowas brauchen wir. Und sowas stärkt uns. Und sowas bringt uns in eine neue Position der Macht, dass wir rauskommen aus der Ohnmacht. Das ist das ganze Thema dieses Buches. Wie kommen wir denn aus der Ohnmacht raus? Wie kommen wir in die Macht? Weil auch diese Waffenrüstung zu tragen, von der da in Epheser 6 die Rede ist, brauchen wir Kraft.
Ja.
Aber sowas von. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen sowas von Kraft. Ja. Im Verlauf dieses Buches beschreibe ich dann diese einzelnen Positionen, die siebenfache Waffenrüstung Gottes, Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft, Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes und das Gebet zu jeder Zeit. Darf man ja nicht unterschlagen. Das Nein. steht dann auch noch.
Es steht zwar an letzter Stelle, aber ich denke, das ist das Wichtigste.
Und genauso sehe ich das auch. Ne? Ja, und ohne diese Waffenrüstung, ohne das, was sich hinter diesen, Sachen verbirgt, können wir dem Bösen offensichtlich nicht so wirklich den großen Widerstand leisten. Wir werden dann getroffen, wir werden verwirrt. Können Sie sich vorstellen, der Helm. Wenn wir den Helm nicht haben, ja, dann kommen wir in diese Gedankenkarusselle, diese Gedankenkämpfe. Wir denken uns kaputt, ja, wir grübeln uns kaputt, wir kommen nirgendwo hin. Ja, da braucht man also diesen Helm. Und so ist von einem zum anderen, geht es darum, was sind das hier eigentlich für Gegenstände und wie kann man sich das heute auch mal auf modern vorstellen? Ja, dann habe ich ein Kapitel, den Bösen widerstehen, und das sechste Kapitel, fürchte dich nicht. Natürlich ein Riesenthema, ja. Wie kann man denn sich nicht fürchten? Das ist doch alles so furchtbar.
Ja, ich meine, wenn ich unbewaffnet bin und stehe dem Feind gegenüber, dann kommt die Furcht natürlich auf, ja, klar.
Genau, also ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, die meisten Menschen, aber auch die meisten Christen sind eigentlich relativ furchtgetrieben.
Ja.
Und natürlich, wenn die Furcht auch unser Gebet inspiriert, wenn wir eigentlich das beten, was die Furcht uns diktiert, ja dann, was sind das dann für Gebete, ne? Es sind einfach die falschen Gebete. Es bräuchte Gebete, die mächtig sind, die von der Macht Gottes ausgehen, die ihn vor Augen haben, der mächtig ist. Mächtiger wie das, was uns das Fürchten lehren will. Und diese vom Heiligen Geist inspirierten Gebete, diese mächtigen Gebete, das ändert natürlich alles. Ja, das bringt uns in eine völlig anderen, wie soll ich sagen, mentalen und emotionalen Zustand. Ja, wir werden aufrecht, wir werden stark im Herrn, wir werden, die Würde kommt uns wieder, wir leben auf. Und das ist alles so unglaublich wichtig, weil das Böse ist dadurch böse, in erster Linie, dass es uns eigentlich unser Leben rauben will.
Ja.
Und uns freut. Genau, das Böse hat nämlich aus sich selbst heraus überhaupt keine Macht, sondern nur die ihm von uns eigentlich gegeben wird, zuerkannt wird, die wir glauben, dass es die hat. Und das ist dann natürlich diese unglaubliche, raffinierte Täuschungsgeschichte. Und darin ist das Böse sehr gut, uns was vorzumachen, über uns, über das Leben, über Gott, über alles, uns was vorzumachen, was völlig falsch rum ist, was ganz verkehrt ist, aber es sieht so real aus, es fühlt sich so real an, es ist wie ein Film, ja, mit dieser 3D und der irgendwie also unsere Sinne da in besonderer Weise total fesselt und es ist alles so real und unser ganzer Körper, auch die Hormone und die alles reagiert auf diesen Film, ja, und geht damit. Ja, das will auch das Böse, uns also in seinen Film einbeziehen und einfügen, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist außerhalb des Films.
Ja, das ist
der Geist will uns in die Wirklichkeit bringen.
Es ist wie eine Simulation vom Feind und wenn wir darauf einsteigen, wird die Simulation Wirklichkeit.
Ja. Das ist ja in diesem Film Matrix eben fantastisch, dieser berühmte Film dargestellt, wie eben die Menschheit in so einer Computersimulation da lebt. Die ist sehr gut gemacht, die sieht sowas von real aus, aber sie ist es nicht. Und und dann muss dieser Neo, also dieser Held in dem Film, muss dann also lernen, okay, es gibt hier zwei Wirklichkeiten, wobei die eine nur so tut, als wäre es eine. Aber das tut die sowas von geschickt, dass es echt schwer ist, sich nicht täuschen zu lassen. Ja. Und da muss er lernen, da muss Neo lernen, eigentlich hat er mehr Macht. Eigentlich hat er mehr Macht wie der Film und wie die eigentlich sind. Eigentlich ist er dem überlegen. Nur, er hat sich noch nie so gesehen und hat sich noch nie so erlebt und ja, dann da. Und das ist mit uns genau gleiche, dass wir eine Offenbarung darüber brauchen. Wir sind jetzt keine Opfer mehr. Jesus hat uns davon befreit, er hat uns an seiner Macht beteiligt. Wir können diese Rüstung haben, wir können stark sein im Herrn. Ja, wir müssen das sogar. Gibt gar keine Wahl, wie du sagst. Wir haben, stark zu sein. Aber im Herrn, nicht in eigener Variante, aber im Herrn sollen wir, müssen wir stark sein, um auch wachsam zu bleiben, wach zu bleiben und diese Täuschungen auch zu bemerken und ihnen nicht zu verfallen. Ja, also das ist kann ich natürlich nur empfehlen. Ich weiß nicht, das Buch wird eigentlich relativ wenig gekauft, weil, ja, ich glaube, der Feind will auch nicht, ja, dass die Leute dieses lesen und denen dieses klar wird, wie die Machtverhältnisse eigentlich wirklich liegen.
Ja.
Und wie sie mächtig sein können mit göttlicher Macht.
Ich habe noch eine Anmerkung dazu. Paulus sagt ja, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Das ist ein Befehl. Ne? Ohne Waffenrüstung keine Chance. Jetzt beten aber viele Christen täglich um die Waffenrüstung Gottes.
Ja.
Hier steht aber nirgendwo etwas von, dass wir sie wieder ausziehen. Also ich finde das schon etwas schräg. Vor allem, was ist dann in der Nacht? Also wenn ich morgen bete, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Und dann in der Nacht habe ich keine Waffenrüstung. Hallo, da kommen ja die meisten Angriffe. Also ich empfehle, einmal zu beten, die Waffenrüstung, dann habe ich sie an, dann glaube ich das und dann danke ich Gott dafür. Und dann danke ich ihm vor allem, dass er mich trainiert, wie ich mit dieser Waffenrüstung umzugehen habe. Weil den meisten fehlt dann auch das Training. Die haben vielleicht eine Waffenrüstung. Ja, aber also im Natürlichen habe ich einen Bogen und einen Pfeil, aber wenn ich nicht trainiere und mich anleiten lasse, wird mein Pfeil nie in das Ziel treffen.
Ja, ja. Also ich habe gemerkt, es ist vor allem eine Schulung in Bewusstheit, dass ich mir eigentlich sind alle diese Rüstungsgegenstände Eigenschaften, Qualitäten von Jesus.
Ja.
Von Jesus. Eigentlich ziehen wir ihn an. Also wenn wir die Rüstung anziehen, ziehen wir eigentlich Jesus an. Es gibt auch Bibelstellen, die das so sagen, dass wir ihn anziehen. Ja, so. Wir sind in Christus, wir sind in ihm drin, er umgibt uns und da sind alle diese Wahrheit, dieser Glaube, diese Gerechtigkeit, alle diese Sachen sind in ihm präsent und sind dort da und in Kraft da, nicht nur in der Meinung oder in irgendwie religiöse Ideen, sondern in Kraft, da ist das in Kraft da und wir sind da drin. Wow, und dann erleben wir auch, dass es funktioniert. Und wenn wir erleben, dass es funktioniert, also ich meine, dann ist sowieso das ganze Leben ein anderes, weil dann haben wir ja nicht mehr die Idee, wir sind immer nur die Opfer. Ja. Das Leben macht mit uns, was es will. Und ja, wir müssen mal sehen, wie wir durchkommen. So diese Idee, die fängt ja an, dann in sich zusammenzubrechen. Ja. Weil wir keine Opfer mehr sind, weil wir mächtig sind, weil wir wirkungsvoll sind, weil wir handeln können. Weil wir auch überwinden können, weil wir auch gewinnen können. Also hallo, da alle die Dinge, die vorher nicht waren, die sind jetzt auf einmal tatsächlich möglich. Und dann erleben wir das auch noch, dann haben wir wirklich ein neues Leben in ihm.
Ja. Und dann funktioniert auch, widersteht dem Teufel, er wird vor euch fliehen. Er hat keine andere Möglichkeit, als zu fliehen, wenn wir uns dessen bewusst sein, wer wir in Christus wirklich sind. Weil letztendlich flieht er dann nicht vor uns, sondern vor Christus in uns.
Ja, ganz genau. Ne? Und dann das ist auch wieder die genaue Umkehrung. Früher liefen wir weg, waren wir auf der Flucht. Jetzt wird das Böse dann auf der Flucht sein. Also es ist genau die genaue Umkehrung der Verhältnisse. Und das ist auch ein Missionsbefehl natürlich. Ne? Also die Kranken, wir werden den Kranken die Hände auflegen, dann werden die gesund. Also die Umkehrung der Verhältnisse. Die Kranken werden gesund, die Gebundenen werden frei, die Dämonisierten werden frei, die Verfinsterten werden Licht, das Giftige wird neutralisiert. Also hier ist ja, wir sehen ja, es ist eine Umkehrung der Machtverhältnisse. Alles wird ins Gegenteil gedreht. Selbst dass die Toten noch lebendig werden. Ne? Also das ist ja, und die Blinden sehen und Tauben hören. Also wir haben eine Palette von Umkehrung der Machtverhältnisse. Ich finde das natürlich, das ist wunderbar, das ist großartig, das ist neu. Neue Erfahrungen mit der Waffenrüstung. Und davon können wir auch in der Kirche auch, glaube ich, wirklich mehr gebrauchen.
Gut, gehen wir aufs nächste Buch. Durch den Apostel Petrus lässt uns Gott ausrichten. Seid heilig, denn ich bin heilig. Da steht im 1. Petrusbrief 1,16. Ich denke mal, dieser Begriff von Heiligkeit, Heiligsein, ist durch Religion total verzerrt in unserem Bewusstsein. Entweder Christen fühlen sich völlig unwürdig bzw. unzureichend, um Gottes Standards bezüglich der Heiligkeit zu genügen, oder auf der anderen Seite überhöhen sie sich selber, wenn durch sie Zeichen und Wunder passieren. Und dadurch ziehen sie dann Menschen zu sich, anstatt zu Jesus. Wenn wir uns die täglichen Horrornachrichten ansehen, versinkt die Welt mehrheitlich in Finsternis, also Unheiligkeit. Was kannst du uns über die echte Heiligkeit sagen und wie kommen wir in diese Dimension hinein?
Ja. Also tatsächlich, in der religiösen Variante ist Heiligkeit der Horror. Es ist nicht zu erlangen, es ist die totale Überforderung, es geht gar nicht. Wir können ja versuchen, uns an die Gebote zu halten und dadurch irgendwie klebisschen heilig zu werden. Aber das werden wir auch gar nicht schaffen. Es ist gar nicht möglich.
Unmöglich.
Aber was ist es, Heiligkeit? Ich meine, wir sollen. Es steht da, wir sollen heilig sein und unsere Reaktion darauf ist, wir wollen heilig sein. Wir sollen und wir wollen. Wir sollen es, wir wollen es. Ja. Und jetzt ist der Clou natürlich, dass die Heiligkeit Gottes selbst uns heiligt. Also nicht wir machen das, nicht wir heiligen uns, indem wir uns bemühen, irgendwie heiligmäßiger zu leben, sondern die Heiligkeit selbst kommt durch den Heiligen Geist, das ist der Heilige Geist, und der nimmt uns jetzt an der Hand und er führt uns den Weg der Heiligung, den Weg der Heiligkeit. Und diese Heiligung oder diese Heiligkeit ist eigentlich die Göttlichkeit. Gott ist heilig, das ist ein extra Wort gibt es für ihn, und nämlich das ist eine Kategorie für sich und das ist heilig. Da fliegen die Engel um diesen Thron und rufen Tag und Nacht heilig, heilig, heilig. Also ja. Die Heiligkeit ist ziemlich mächtig, ne? Dass man da
auch richtig offensichtlich,
dass man da also und diese, das sind so brennende Engel, die da fliegen,
oh, ja.
Und sind entzündet von dieser Heiligkeit und oh. Und ja, und so soll die Heiligkeit auch uns also entzünden und dieses Feuer des Heiligen Geistes. Jesus sagt, ich will euch taufen im Heiligen Geist und Feuer. Ja. Und dieses Feuer des Heiligen Geistes will uns also anfachen, unser Menschsein anfachen. Und unser Menschsein ist ja heilig. Wir sind ja eigentlich vom Ursprung her heilig. Ja? Wir kommen ja daher. Ne? Das ganze Paradies war heilig. Das war gottgemäß. Das war ja alles total göttlich und der Mensch eben auch. Von daher, in gewisser Weise ist dieser Weg der Heiligkeit auch der Weg zu uns selbst, zu unserem wirklichen Selbst. Wie wir wirklich sind, wie wir eigentlich sind, wie wir aber es gar nicht mehr gewusst haben. Wie es durch die Sünde verborgen wurde. Ja? Dass wir es nicht mehr erkennen können, nicht mehr sehen können, gar nichts mehr davon verstehen. Wir wurden völlig auf einen falschen Weg geleitet, auf dem wir uns selbst eigentlich entfremdet wurden und Gott auch entfremdet wurden, eben weg von dem Paradies. Ja? Sündenfall. Raus aus dem Paradies, immer weiter weg davon. Und eigentlich der Weg der Heiligkeit, der heilige Weg, ist der Weg zurück ins Paradies. Wir gehen durch, Jesus hat die Machtverhältnisse, hatten wir im letzten Buch, die Machtverhältnisse komplett umgedreht. Mhm. Jetzt werden wir, die in der Sünde ohnmächtig waren, werden wir wieder ermächtigt, zurückzukehren in die Gegenwart Gottes, zu dem Thron Gottes, an den Tisch des Vaters, in die himmlischen Regionen, zu dem neuen Jerusalem. Also wir werden zu dem allem sozusagen zurückgebracht. Und das alles ist heilig. Ja, Wie können wir denn dann da reingehen, wo wir doch so unheilig sind? Ja, aber wir sind es eben nicht. Das ist ja der Clou. Wir meinen, wir wären unheilig, aber eigentlich sind wir heilig. Nur jemand redet uns ein, na, du bist aber sowas von unheilig und hast gar keine Chance und komm, vergiss es. Du wirst von Gott nicht viel sehen, weil ich meine, du bist ja echt ja nicht bewährt und dann lass mal sehen, wie heilig du bist. Ne? Ja. Also wir können es gar nicht machen, wir sollen es auch gar nicht machen, sondern wir sollen eigentlich dem Heiligen Geist erlauben, uns den Weg, den heiligen Weg, so nenne ich das auch, Leben im Geist und in der Wahrheit. Ja, wie soll das gehen? Wir haben keine Ahnung. Wir wissen es überhaupt 0,0, ja. Aber der Heilige Geist, er nimmt uns an der Hand und er führt uns diesen Weg der Heiligkeit, der Heiligung. Und interessant, auf diesem Weg entdecken wir die Wahrheit. Und die Wahrheit ist die Wirklichkeit. Die Wahrheit ist nicht eine Meinung und eine Ideologie und eine religiöse Ansicht, sondern die Wahrheit ist die Wirklichkeit, die der Heilige Geist uns entschleiert, die er uns offenbart, die er uns aufdeckt.
Ja.
So, das ist diese Erleuchtung, wir gehen ins Licht und in diesem Licht sehen wir dann auf einmal die Dinge, wie sie alle wirklich sind. Deswegen ist der Heilige Weg am Anfang so ernüchternd. Weil wir erstmal bemerken müssen, ja, es ist eigentlich ist alles total verkehrt. Also ja. was wir gemeint haben, wie das Leben und wie wir selber und wie Gott und wie überhaupt irgendwas sein könnte, das ist alles falsch. Es ist alles verkehrt. Ne? Im Licht ist es alles ganz anders. Im Licht sieht es alles ganz anders aus. Ne? Und dann können wir uns orientieren. Und das ist eine heilige Orientierung, denn wir orientieren uns ja dann schon an der Wirklichkeit, an der Wahrheit. Also wunderbar, ne? Also wenn wir uns auch fragen, ja, mit diesem Wahrwerden, ja, der Heilige Geist ist auch der Geist der Wahrheit. Muss man ja mal so feststellen, ne? Das geht also Hand in Hand, diese Wahrheit, dieses Wahrwerden und Heiligwerden. Man könnte sagen, Gott ist ganz wahr. Gott ist ganz echt. Gott ist sowas von er selbst. Also da gibt es keine Täuschung. Nein. Da gibt es kein Hinten herum. Also wenn er etwas sagt, ist es genauso gemeint. Da ist nicht nur ein Hintergedanke, er könnte auch anders sein. Nein. Auch im Himmel. Im Himmel sind die Dinge alle ganz klar. So, da ist alles Licht. Da gibt es keine irgendwie Verwirrung. Da gibt es keinen Lug und keinen Trug. Ja, also das gibt es nicht. Und das ist die Heiligkeit, das ist sehr attraktiv. Wir kommen in auch unsere eigene Realität, unsere Wirklichkeit, wer wir wirklich sind. Wir entdecken, was wir eigentlich wirklich wollen. Wir entdecken unheimlich, unendlich viel über uns selbst, aber auch über Gott, auch über den Himmel, auch über die Erde. Es ist ein 24/7 rund um die Uhr Trainingsprogramm des Heiligen Geistes in Wahrheit. Gleich Heiligkeit. Das geht Hand in Hand. Ja. Das geht Hand in Hand. Und ja, also ich kann nur natürlich jedem empfehlen, also Heiligkeit ist das Beste, was geht. Das Beste, was es gibt. Wir setzen unsere Füße auf einen neuen Weg, auf einen heiligen Weg. Und auf dem werden wir immer heller, immer lichter, immer klarer, immer lebendiger, immer wahrer, immer echter. Ja, hallo. Also von daher, ich würde sagen, in der religiösen Variante war das für Horror. Mich war wirklich der Horror, also mit diesem sei heilig, wie ich heilig bin, ja, also hallo, geht gar nicht, ne? Aber dann zu sehen, ja, aber ich will diesen Weg gehen, ich will heilig sein, weil es ist das Beste, was man überhaupt nur sich vorstellen kann, ne? Ja, darum geht es also in diesem Buch, Der Heilige Weg. Und ich habe hier sehr schöne Kapitel, zum Beispiel das Glück der Heiligen. Wenn wir das mal lesen, durch die ganze Bibel, vor allem auch in den Psalmen, was da über die Heiligen alles so gesagt wird, wie gesegnet die sind, welchen Wohlstand die haben, wie stark die sind, wie gesund die sind, wie mächtig die sind, wie was für eine Art von Leben die haben. Also da muss man ja sagen, Glück pur.
Jo.
Das sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Da gibt es auch ein Buch von Demos Shakarian, das heißt die glücklichsten Menschen der Erde. Ich habe das früher, ich wollte es gar nicht glauben, dass ein Titel, also dass es sowas geben kann, dass hier die Christen und die Gläubigen als die glücklichsten Menschen auf Erden bezeichnet werden. Aber das hat mich fasziniert, dass ich dachte, wie jetzt? Die Christen sollen glücklich sein, die dürfen glücklich, die Heiligen sind glücklich? Das war mir neu. Ich dachte, die Heiligen, die rennen nur mit so einer Miene rum, die sind immer
frustriert.
Die haben ja immer ihre Sünden vor Augen, die sind ja also immer unglücklich bis zum geht nicht mehr, die sind ganz eng und irgendwie langweilig und also fromm. Aber das Bild, das wir in der Bibel haben über die Heiligen, ist so komplett total anders, ja. Also das war für mich auch eine schöne Entdeckung, das Glück der Heiligen, dann die Kraft der Heiligen, also was da geschrieben steht, wie mächtig die sind und welche Kräfte die haben, woran die alles Anteil haben, an göttlichen Gnadengaben. Also das ist ja sagenhaft, geradezu, das ist geradezu märchenhaft. Ja. Also dieses heilige Leben ist die Sache. Ja, heilige Hände, ne? Wir können heilige Hände auflegen. Unsere Hände, wenn sie denn heilig sind, können unheimlich vieles bewirken. Also weil Kraft, heilige Kraft dadurch fließt und einfach alles verändert, was sie anfassen. Es ist absolut total faszinierend. Mein vorletztes Kapitel heißt keine anderen Götter. Ah, das ist natürlich ein Schlüssel in Sachen Heiligkeit.
Auf jeden Fall.
Keine anderen Götter. So, manche Götter sehen gar nicht aus wie welche und es kann irgendwie vieles kann zu einer Art Abgott werden, zum Götzen werden und auch unsere religiösen Vorstellungen können eben auch zu Götzen werden, die eigentlich uns den Blick auf die Wirklichkeit verstellen. Und der Heilige Geist ist es, der die Götzen immer wieder demontiert, immer wieder umstößt, die Bilder immer wieder zerstört, immer wieder auflöst. So dass wir wieder frei sind, dass wir die Dinge wieder neu sehen können, neu erkennen können. Und darin, ja, also das brauchen wir, ich glaube, ohne den Heiligen Geist brauchen wir uns über Heiligkeit keine Gedanken zu machen. Da kommen wir also überhaupt nicht weiter. Da stehen wir vor lauter Grenzen und vor lauter Geheimnissen und vor lauter verschlossenen Türen. Aber Jesus hat die Türen geöffnet. Wir können hindurchgehen. Wir müssen nicht. Wir verlieren auch nicht unser Heil, wenn wir nicht da durchgehen. Aber wir sind eingeladen. Komm, da heißt es, komm über die Schwelle. Komm, geh da durch. Der Weg ist jetzt, die Tür ist offen. Du kannst hindurchgehen, du kannst eintreten in die Erfüllungen, all der Verheißungen. Du bist jetzt heilig genug dafür. Du bist jetzt, das ist auch wachstümlich und das wird sich dir immer mehr klären. Aber geh den Weg, geh weiter, geh durch die Türen und es wird dir dann wie Schuppen von den Augen fallen, wie es bei Paulus heißt. Mhm. Und du wirst sehen, ja, du wirst die Wirklichkeit zu sehen bekommen, wie sie wirklich ist und wie anders alles ist und wie auch du selber eigentlich ganz anders bist. Wie Gott ganz anders ist. Diese Dinge werden alle kommen und dann liest du auch die Briefe von Paulus ein bisschen anders, ne? Weil dann machst du selber diese Erfahrungen und siehst mal, wie es alles wirklich ist. Also wenn wir die religiöse Brille ablegen und der Heilige Geist nimmt uns immer die religiöse Brille ab, dann sehen wir die Bibel und die Worte ganz neu, ganz anders.
Ich denke auch, wir sollen ja anbeten in Geist und in Wahrheit. Ja. Das heißt, wenn wir diesen heiligen Weg gehen, dann kommen wir auch in die echte Anbetung hinein.
Ja.
Nicht in die religiöse Variante, sondern in die echte Variante. Und da ist dann Anbetung unser ganzer Lebensstil. Also nicht nur mal ein Worship am Sonntag vor der Predigt oder so, sondern unser ganzes Leben wird so anbetend.
Genau. Das ist es, ne? Also das ist ein Werden. Wir werden so. Also wir sammeln nicht nur weitere Informationen und Predigten, sondern wir werden verwandelt. Die Heiligkeit verwandelt uns in heilige Menschen. Und dann können wir Dinge, die wir gar nicht können. Und das wird für uns auch normal. Ja, zum Beispiel dieser Lebensstil der Anbetung. Ja, früher habe ich mich gefragt, ja, betet alle Zeit und in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und wie soll das überhaupt auch nur irgendwie gehen? Ja, aber dann, wenn der Heilige Geist uns dann in dieses Gebet hineinbringt, das in seiner Kraft betet, immer rund um die Uhr vor diesem Thron, ja dann auf einmal haben wir Anteil an diesem ewigen Gebet und wir merken, etwas in uns betet immer, auch wenn wir mit anderen Sachen beschäftigt sind.
Ja.
Ja, das haben wir auch noch nicht gewusst, dass wir eigentlich ja so multidimensional irgendwie, dass wir mehreres gleichzeitig können, dass wir eigentlich geistlich gesehen auch an verschiedenen Orten gleichzeitig sind. Ja, wie soll man sowas erklären? Das ist also schwierig, ne? Aber so ist es aber. Ja, wir sind im Geist an verschiedenen Orten gleichzeitig. Wir sind auch immer im Gebet, wir sind immer vor diesem Thron, wir sind an vielem immer beteiligt, das ist immer on, immer in Kraft, immer in Progress, also wow. Ja, wenn man es erfährt, ist es Seligkeit, wenn man es nicht erfährt, ist es rätselhaft, sehr rätselhaft, ist
Wieso das denn?
unbegreiflich, ist auch widersprüchlich. Irgendwie, ja, wie soll das denn gehen? Gleichzeitig soll ich so sein und so und dies und das und geht doch gar nicht. Die Bibel ist ein Buch voller Widersprüche. Ne? Ja, so wissen die Experten dann zu berichten, ne? Weil sie nicht wissen, wie die Wahrheit ist. Ne? Sie wissen es nicht. Ne? Sie sind selber nicht da drin und deswegen reden sie wie die Blinden von der Farbe.
Gut, kommen wir zu deinem letzten Buch aus dieser Serie, das handelt von dem fünffältigen Dienst. Für mich war es das wichtigste Buch aus der Serie, weil es darüber spricht, wie Jesus, der ja das Haupt der Gemeinde ist, sich die Gemeinde selber vorstellt. Deiner These nach ist die Kirche eher einfältig, also hauptsächlich auf Pastoren bzw. Priester aufgebaut, statt fünffältig. Du plädierst meiner Meinung nach völlig zu Recht auf die Wiedereinsetzung bzw. eine Neubelebung des fünffältigen Dienstes. Doch wie soll das bei den meist in Traditionen erstarrten Christentum funktionieren?
Ja, also das ist wirklich ein großes Thema, der fünffältige Dienst, weil, wie du sagst, eben im Epheser 4, Kapitel 4. Kapitel wird gesagt, dass Jesus selber seiner Gemeinde ein Dienstteam verordnet hat, gegeben hat, und das sind gesalbte Menschen. Da geht schon los. Das sind gesalbte Menschen. Jesus ist ja der Gesalbte. Also
Ja.
die Übersetzung Christus ist lateinisch, der Gesalbte, Messias, hebräisch, der Gesalbte. Er ist der mit heiligem Geist und Kraft Gesalbte Gottes. So, das ist also Jesus. Und er hat jetzt seinen Geist, er gießt seinen Geist aus über die Gemeinde, auch über die Menschen, und dann werden die verschiedene Gaben haben. Und einige von diesen Gaben sind also sehr mächtig und machen Menschen zu Aposteln und Propheten und zu Evangelisten und zu Lehrern und zu Hirten.
Ja.
Und diese gesalbten Leute, diese gesalbten Dienste, die man gar nicht studieren kann an der Uni, also das ist so wichtig, deswegen habe ich ein ganzes Kapitel dem gewidmet, die Salbung. Also wenn wir über etwas Bescheid wissen sollten, dann die Salbung. Also das ist sowas von wichtig, weil das ist was ganz anderes wie Wissen. Die Schriftgelehrten, wir haben ja durch die Evangelien immer die Auseinandersetzung zwischen Jesus, dem Gesalbten, und den Schriftgelehrten, die nicht gesalbt waren, aber eben viel Wissen hatten, ne?
Ja.
Und die ständig im Lehrhaus waren und die Schriften ausgelegt haben, wie sie eben meinen, ne? Und dann sehen wir in den Evangelien, dass Jesus aber diese Schriften total anders auslegt, dass man es kaum glauben kann, wie anders. So, das heißt, die Studierten, die sich immer damit beschäftigt haben, kamen zu ganz anderen Schlussfolgerungen wie der Gesalbte.
Durch die Salbung.
Ja, der mit dem Vater, der mit der Wirklichkeit, der mit dem Reich Gottes verbunden ist, der das alles kennt, der weiß, wovon es hier, worum es sich handelt, der redet wie der Sehende unter den Blinden. Er sagt auch mal, die schriftgelehrten Pharisäer sind blinde Blindenleiter. Sie sind wie blind. Sie müssen ihre Schlussfolgerungen ziehen aus einem Standpunkt der Blindheit heraus, dass sie nicht sehen können. Ja, aber Jesus ist jetzt der Sehende mitten unter den Blinden und kann einfach mal sagen, ja, es ist aber doch so. Das ist aber doch so. Oder das sieht in Wahrheit so aus. Und das ist ganz anders, wie sie sich das eben gedacht haben. Du kennst ja das Beispiel, das berühmte Beispiel von den drei Blinden, die dann Elefanten beschreiben sollen. Und der eine ist vorne am Rüssel und der andere ist am Bauch und der andere ist dann hinten am Schwanz. Und dann gibt jeder also einen komplett anderen Bericht, wie ein Elefant aussieht. Weil er eben nur diesen kleinen Teil da irgendwie angefasst hat und betastet hat und sich daraus jetzt irgendwie geschlossen hat, wie dann, was dann wohl ein Elefant ist. Ja, witzig, ne? Aber genauso sieht es aus, ne? Unser Wissen ist also Stückwerk. Wir wissen nicht wirklich, was das wirklich ist, ja. Und so wissen wir es in Wahrheit auch nicht über die Gemeinde. Ja, und das ist das nächste Kapitel. Ja. Die Gemeinde wird beschrieben als der Leib Christi. Ja, was haben wir denn da für Ideen darüber? Der Leib Christi, ja, dann lebt da drin ja Christus, ne? Und alle Gemeinden irgendwie nehmen für sich in Anspruch, natürlich irgendwie, wir orientieren uns an Jesus und so, ne? Aber es geht nicht darum, dass wir uns an jemand orientieren, sondern dass wir uns ihm übergeben, dass er seinen Geist in uns bringen kann, so dass er tatsächlich in uns lebt.
Ja.
Wir in ihm, wir in Christus und Christus in uns. Wir in dem Gesalbten, der Gesalbte in uns. So, das ist das ganze Geheimnis des funktionierenden Christseins, ja, so dieses Ineinandersein.
Ja.
Der Weinstock und die Reben. Ne? Also ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich bleib in euch, ja, dann bringt ihr diese Frucht, dann funktioniert das alles. Dann ist es gut. Dann geht es, ja. Und die Gemeinde, ja, der Leib Christi, eben, sie soll erfüllt sein von diesem Geist Christi, der ihr Leben ist. Sonst ist sie eben nur der Körper. Tot. Ja, sieht richtig aus, ist aber tot. Ne? Das ist das Problem. Die Rebe kann man abschneiden vom Weinstock. Die sieht ja noch ganz in Ordnung aus. Ne?
Halt ja,
nur, dass sie nicht mehr lebt. Ne? Und dass sie verdorrt, sagt Jesus. Sie verdorrt dann und dann ja, werden die verdorrten Reben eingesammelt und verbrannt. Ja, hurra. Ne? Und das ist der Zustand also nun vieler Christen und auch Gemeinden. Diese Unverbundenheit mit dem Weinstock, mit Jesus, führt dazu, dass sie eigentlich so vor sich hin verdorren. Ne? So, da das Leben fehlt, der Saft, die Kraft. Und dann kommt auch diese Frucht nicht hervor. Das ist diese unfruchtbare Gemeinde, die dann irgendwie irgendwas macht, was Jesus gar nicht macht, weil sie ja auch mit ihm gar nicht verbunden ist. Und jetzt gibt's aber diesen Dienst, diese fünf Aspekte, die Jesus jetzt sagt, das schicke ich, das gebe ich in die Gemeinde hinein, damit diese fünf Dienste die Gemeinde jetzt in der Salbung erziehen, in der Salbung verankern, in diese Wahrheiten hineinbringen und sie in die Wahrheiten. Also so das braucht es. Ne? Und ohne diesen fünffältigen Dienst, also heute haben wir eben die starke Betonung auf den pastoralen Dienst, die Versorgung. Ich glaube auch nicht, dass alle Pastoren heutzutage gesalbte Pastoren sind. Die sind dann ausgebildete, lizenzierte, von irgendeiner religiösen Firma angestellte Verwalter von Gemeinden, wodurch sollen die gesalbt sein? Nur der Gesalbte kann uns salben. Ne? Also das Theologiestudium wird niemanden salben. Das ist ja mal ganz wichtig für uns zu verstehen. Man kann Salbung nicht lernen. Also das ist einfach was anderes. Salbung ist Macht. Salbung ist Kraft. Die Salbung befähigt Leute, zum Beispiel die Evangelisten, die Leute in die Macht des Evangeliums hinein zu begleiten und dass sie das erleben und dass sie wissen, boah, das Evangelium ist ja mächtig, das ist ja, Jesus ist ja alle Macht gegeben. Ne?
Passieren die Zeichen und Wunder.
Passieren die Zeichen und Wunder und dann ist die Gemeinde super attraktiv und dann bekehren sich Leute scharenweise, weil da Power ist. Ja. Aber wenn da nur Wissen ist, wenn da nur Worte sind, dann eben, da ist die Salbung nicht da und dann ist das eigentlich langweilig, es wiederholt sich alles, wie wir das ja im Allgemeinen auch so kennen. Ne? Ja, nicht so, wenn dieser fünffältige Dienst zum Zug kommt, diese gesalbten Diener, ja, weil sie bringen die Gemeinde in diese fünf Dimensionen hinein. Die Gemeinde wird unter der Begleitung der Apostel, wird die apostolisch. Ja, also sie wird so, nicht sie weiß, sie wird, ihr Wesen wird so, weil Jesus so ist.
Genau.
Jesus ist ja der Evangelist, er ist ja der Hirte, er ist ja der Prophet, er ist ja der Apostel, der vom Vater Gesandte, der das Reich Gottes offenbart. So, Jesus hat diese fünf Eigenschaften, von daher muss die Gemeinde fünffältig sein. Es geht gar nicht anders, weil ja Jesus das ist. So, und die Bibel beschreibt das, ne? So, sie beschreibt Jesus als den Gesalbten, der in diesen fünf Ämtern oder diesen fünf Diensten auch dann wirkt und gewirkt hat. Und es wird genauestens beschrieben. Ja, jetzt lebt er in uns, jetzt lebt er in der Gemeinde durch seinen Geist, die dann ja genauso wird wie er. Das heißt,
ja, Gemeinde, genau. So zu werden wie Jesus. Und dafür sind diese fünffältiger Dienst, der ist dafür da. Genau. So werden wir Jesus. Und zwar jeder. Nicht nur die, die jetzt diesen Dienst haben, sondern die sollen das weitergeben, dass die anderen auch in diese Salbung hineinkommen und auch ein bisschen ein Apostel, Prophet, Hirte, Lehrer und Evangelist werden.
Genau. Weil man kann sich vorstellen, du bist ja in deiner Welt, in deinem Umfeld, in deiner Firma, in deiner Familie, bist du letztlich der Repräsentant,
ja,
Christi. Also da bist du der Apostel und der Lehrer und der Hirte und der Prophet und der Evangelist, weil da ist niemand anderes. Also du bist in allen diesen Feldern aktiv, in deiner Welt, in deinem Umfeld. Ja, so der Pastor wird da wahrscheinlich nicht hinkommen, weil das ist deins und da bist du und der hat sein eigenes. Ja, also sehr wichtig, das zu sehen, also weil Jesus das ist, weil er ist der Apostel, er ist der Prophet, der die Worte Gottes jetzt also offenbar, der die zu uns gebracht hat. Er ist der Evangelist, er ist der Lehrer, der Rabbi, der Lehrer. Er ist der Hirte. Das ist mit den meisten Leuten ja am vertrautesten. Ne? So, und deswegen ist seine Gemeinde ganz genau so. Ne? Die kann gar nicht anders sein. Ne? Und diese Verkürzung, die wir heute haben, das nenne ich im zweiten Kapitel die große Anmaßung, dass wir irgendwie uns erlaubt haben, kirchengeschichtlich ist es irgendwie so gekommen, im Grunde einen nach dem anderen von diesen Diensten irgendwie zu suspendieren. Ja. Irgendwie zu beenden, ja, brauchen wir nicht mehr, Apostel brauchen wir nicht mehr, wir haben ja jetzt, die Gemeinde ist ja jetzt gegründet und etabliert, in der ganzen Welt gibt es die Gemeinde, was brauchen wir noch, Apostel, Propheten, ja, wir haben die Bibel, wir haben das Wort, was brauchen wir noch, Propheten? Ja, so wird argumentiert und so hat man eins nach dem anderen weggetan und jetzt ist die Gemeinde ja eben nicht mehr apostolisch und nicht mehr prophetisch und kann in diesen Feldern der Welt auch kein Zeugnis sein, nicht dienen, so wie Jesus das aber getan hat und immer noch tun will. So, es ist total runtergeschnitten auf eben wenige, vor allem eben das Pastorale, ne? Und was ein Elend das ist. Also erstmal kann die Gemeinde ihre Mission gar nicht ausführen.
Nein, geht nicht.
Sie kann gar nicht sein, die sie ist. Sie kann der Leib Christi nicht sein. Es ist ja unmöglich. Man lässt sie ja nicht. Ja, sie müsste ja in alle diese Dinge hineinwachsen. Da steht ja auch über den fünffältigen Dienst erst gesetzt, damit die ganze Gemeinde jetzt wächst in das Maß Christi hinein, dass sie zur vollen Reife kommt, dass sie in die Einheit des Glaubens kommt, dass sie, also was da für Dinge stehen, wohin die Gemeinde gelangen könnte, wenn sie denn den fünffältigen Dienst hätte. Hallo, da sehen wir ja, das sind wir auf dem einfältigen Weg, sind wir da nicht hingekommen durch Jahrhunderte hin, nicht. Da haben wir nicht die Einheit des Glaubens, haben wir nicht die Reife, haben wir diese Dinge nicht erlangt. Also, das ist sehr bestürzend und ich meine, jeder, der die Bibel liest, kommt irgendwann über diese Kapitel und muss sich fragen,
jo.
Ja, wieso machen wir es eigentlich anders und akzeptieren oder nennen das dann auch Leib Christi oder sagen dann, ja, das ist dann auch die Gemeinde. Wir streichen das zwar weg, eine andere Bibelstelle sagt, ja, Gott hat gesetzt in der Gemeinde als erstes Apostel, als zweites die Propheten, als drittes die Lehrer. Also wenn wir jetzt schon solche erste und zweite Stelle wegstreichen, irgendwie aus der Gleichung, hat die Gemeinde aber sehr schlechte Karten.
Ja, da ist ja schon also vielfach bei der Gründung schon schiefgelaufen. Im Wort Gottes steht da drin, die Gemeinde, also Ekklesia, ist auferbaut auf der Grundlage von Apostel und Propheten. Ja, wenn ich die weg habe, was habe ich denn dann? Dann ist ja schon in der Gründung der Fehler mit drinnen. Und dann kann ja dieses Ganze ja nicht aufblühen.
Es wird halt behauptet, wir gründen die Gemeinde auf das Wort.
Aber das steht aber ja nicht in der Bibel.
Wir müssen sie auf Christus gründen, nicht auf das Wort Christus. Also es ist ja seine Gemeinde. Also er ist das Haupt und es geht alles um ihn, Und die Gemeinde sollte der Ort sein, an dem Jesus offenbart wird, in seinem ganzen Wesen, in allen seinen Facetten. Und darum geht es, und diese ganze Sozialarbeit, diese ganze Gemeindearbeit ist nicht per se christlich, ja.
Das können andere auch so gut oder besser sogar.
Christus ist christlich. So, Christus. Und Christus heißt der Gesalbte. Also die Gemeinde ist das Powerhouse, die Gemeinde ist das Haus der Salbung, so da ist die Kraft, da ist da sind diese Dimensionen Christi. Da werden die ausgebildet, da kommen die zum Tragen, zur Wirkung, da werden die mächtig, kommen die mächtig zur Anwendung. Ja, und weil Jesus sich gar nicht geändert hat, wir können ja nicht sagen, ja, die Gemeinde hat sich jetzt gegründet, wir brauchen keine Apostel mehr, aber Jesus ist aber apostolisch, er war es und er ist es und er bleibt es. Wir können nicht einfach jetzt anders sein, ne? Und die Briefe im Neuen Testament sind keine pastoralen Briefe, es sind apostolische Briefe.
Ja.
Die Sendschreiben, da 7 Sendschreiben in der Offenbarung, sind aber sowas von apostolisch, nicht pastoral. Konfrontativ, ne?
Ja.
Wieso habt ihr euch erlaubt, nicht in Christus zu bleiben? Sondern irgendwie ein eigenes Ding zu machen. Da wird in jedem der 7 Sendschreiben wird dann geklärt, ja, wo seid ihr abgewichen? Von Christus.
Ja.
Warum ist er nicht mehr in der Mitte? Das behauptet ihr nur, er ist es aber nicht mehr.
Wo ist eure erste Liebe geblieben?
Ja, wo ist die erste Liebe geblieben? Ne? Also die erste Liebe hält natürlich Jesus im Mittelpunkt. Es geht alles um den Geliebten.
Ja.
Und wenn es aufhört, um den Geliebten zu gehen, ist das nicht akzeptabel. Und die Antwort in den 7 Sendschreiben ist immer dieselbe. Hört, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Ne? Also der Geist ist es, der uns wieder zurückbringt in die genau richtige Ausrichtung. Und dazu benutzt er aber diesen fünffältigen Dienst. Also in dem Buch wird es auch beschrieben, dann dieser fünffältige Dienst. Natürlich habe ich für jeden dieser 5 Aspekte dann auch ein kleines Kapitel, wo ich dann darüber rede. Aber ich nenne das immer der neue Apostel, der neue Prophet, der neue Evangelist, der neue Lehrer, der neue Hirte, um das ein bisschen abzugrenzen zu den nicht gesalbten,
ja,
Lehrern und Evangelisten und Hirten und Propheten, gibt es tatsächlich auch. Ja. Und Aposteln, die gar keine sind, aber ja.
Ja, falsche Propheten gibt es auch, ja.
Eben, ne? Die da sehr geschickt sein können, uns in eine ungesalbte Variante von Abhängigkeit zu bringen, von sich und ihren Prophetien, die dann manipulativ sind. Ja, das Ganze rundet sich ab mit die neue Gemeinde. Natürlich ein Kapitel darüber, die neue Gemeinde. Wie sieht das denn aus, wenn dieser Dienst zum Tragen kommt? Und meiner Meinung nach kommt er auch schon längst in aller Welt zum Tragen.
Ja.
Und durch das Internet haben wir auch Zugang zu allen fünf Diensten,
gesalbten
ja,
Diensten,
Gesalbten, zu gesalbten Lehrern, zu gesalbten Aposteln, Evangelisten, Hirten. Also wir haben Zugang dazu durch das Internet und können auf einmal sowas da sehen, solche Versammlungen von solchen Leuten und können also vor Staunen vom Stuhl fallen, wie wahnsinnig effektiv die sind, wie unglaublich attraktiv, dass selbst ein Lehrer, wo man denkt, naja, jetzt zu so einer Lehrgeschichte, wir sollten da groß kommen, ja, da hast du Stadien voll, Stadien mit Zehntausenden von Leuten, die einen Lehrer anhören, weil wenn einer gesalbt lehrt, dann realisiert sich das, worüber er redet. Die Leute erleben das dann. Sie hören nicht nur etwas drüber, sie erleben das dann und das ist so, ja, das ist einfach eine Art geistliche Revolution, die das auslöst, solche Arten von Lehren, wo die Lehre geschieht. Nicht nur Worte, sie hat Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Genauso, ich habe ihn selber erlebt, diesen Evangelisten Reinhard Bonke, war ich einmal da auf dem Heiliggeistfeld, so hieß das auch noch da in Hamburg, wie passend. Und da habe ich das erlebt, so ein Evangelist, also Reinhard Bonke hat ganz einfach gesprochen, sehr, sehr einfach, geradezu naiv. Es war also nicht diese überredenden Worte von theologischer Eloquenz, wie Paulus mal sagt, so meine Predigt geschah nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und so war das auch bei Bonke in dieser Versammlung, wo ich dann war. Also einmal hatte er ein Gebetszelt, also Leute beteten rund um die Uhr, rund um die Uhr. Hunderte von Leuten waren da rund um die Uhr im Gebet. Das war der ganz große Schlüssel.
Der Motor.
Und dann, ja, und in diesen Evangelisationsveranstaltung, es war eine Atmosphäre.
Eine gesalbte Atmosphäre, ja.
Ja, der Himmel war, der Himmel war sowas von gegenwärtig und ich dachte mir, also das, worüber der Bonke redete, war so real, das war so präsent, das war, und dann haben alle Leute sich bekehrt und ich dachte mir, sich bei Bonke nicht zu bekehren, ist schwer zu denken, ja. Weil jetzt, das war alles so real und das ist etwas, was diese Gesalbten bringen. Auch die Propheten, die legen ihre Hände auf bestimmte Punkte, wo im Leben abgewichen wurde von der Wahrheit, von der Wirklichkeit, vom Segen. Und das wird alles sowas von real, das wird sowas von massiv, dass die Leute werden, die fallen auf ihre Knie und weinen, ja, über ihre Sünden, die da irgendwie benannt werden oder wo sie irgendwie nicht mehr kapiert haben, wo es lang geht. Also, das ist eine Wirkung, ja, von diesen gesalbten Diensten, die Realität der göttlichen Dimensionen, die kommt hinein und die Gemeinde wird da hineingeführt, hineingebracht in eine solche Erfahrung, dass ja, das verwandelt sie, ne, in das Bild Christi. Es verwandelt sie in das Bild Christi durch den Heiligen Geist. Ja, und das ist es. Und die neue Gemeinde habe ich entdeckt, ja, also das ist schon, wie gesagt, viele Jahre im Gang, dass Gott seine Gemeinden entweder beendet oder erneuert oder völlig ganz anders gestaltet, als wie Menschen sich jetzt überhaupt ausdenken können. Und wir haben jetzt durchs Internet eben die Möglichkeit, wirklich alle diese Dienste zu sehen zu kriegen, zu hören zu kriegen. Und dadurch sind wir aber auch ohne Entschuldigung. Wir haben jetzt den Zugang, wir haben die Möglichkeit. Wir können nicht mehr sagen, ja, aber in meiner Gemeinde, da gibt's das nicht, da habe ich das noch nie gehört. Da hängt alles am Pastor und was anderes gibt es nicht. Ja, gibt es schon und wir können auf Knopfdruck können wir uns diese gesalbten Dienste ja anhören. Einer davon ist Kingdom Live Now.
Ja.
Das ist in Deutschland.
Ja.
Und du machst die vielen Aufnahmen von Aposteln und Propheten und Lehrern aus aller Welt, die man da sich einfach ansehen kann, alles kostenlos. Das ist ganz einfach, auf Knopfdruck. Kann man nur empfehlen. Und da sind wir jetzt. Noch ist das so. Ich weiß nicht, ich denke, vielleicht wird irgendwann mal, weiß ich nicht, was mit dem Internet passiert, ob das immer so bleibt oder ob das zensiert wird, so, dass man nachher sowas alles auch nicht mehr so einfach sehen kann. Kann
Also,
sein, wer weiß.
nutzt die Stunde.
Nutzt die Stunde, ganz genau, ne? Weil wir alle müssen Erfahrungen machen mit diesen fünf Qualitäten, fünf Dimensionen Christi, dass wir sein Wesen widerspiegeln. Das ist alles in der gesalbten Variante, wie gesagt, unvorstellbar anders wie in der nicht gesalbten Variante. Und in der gesalbten Variante ist es sowas von spannend. Da gibt es keine Langeweile mehr. Ne? Also dieses, dass man Kirche langweilig findet, war einmal. Wahre Gemeinde ist sowas von nicht langweilig. Die ist immer sowas von frisch und neu und mächtig, dass es wie ein Traum ist.
Noch eine wichtige Ankündigung zum Schluss. Diese beiden Video-Interviews wird es auch als Podcasts geben. Parallel dazu habe ich mich noch entschlossen, alle Videos der dazugehörigen Videoserien, die ich ja mit dir produziert habe, ebenfalls als Podcast nach und nach zu veröffentlichen. Das ist für euch, die ihr lieber die Botschaften hört, zum Beispiel im Auto, als die Videos anzusehen. Ihr findet meinen Podcast auf meiner Webseite www.tore zum Himmel, steht da unter mir, wenn ihr dort auf den lila Button für Podcasts klickt. Dort könnt ihr dann eine Plattform wie iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox oder podcast.de auswählen und euch dann die Audios anhören. Bitte, eine Bitte von uns an euch, teilt auch fleißig diese Interviews, die Videos und die Podcasts auf euren Social-Media-Kanälen, wenn ihr das gut findet. Hast du noch ein kurzes Fazit zum Schluss, Frank?
Ja, das Fazit ist natürlich, dass auf uns, und das sind die sieben Bücher, handeln natürlich über einen ganzen Strauß von Themen, von Bereichen, von Möglichkeiten, die für uns da sind. Und wir können natürlich nur jeden ermuntern, betet, dass ihr da reinkommt. Es gibt ja zu jedem dieser Bücher eben auch einen begleitenden Kurs, ein begleitendes Kursheft, um da dich zu unterstützen, da noch mehr irgendwie dran zu kommen oder dir Fragen zu stellen, die dich weiterbringen. Natürlich die Videos dann dazu, die wir zu jedem Kapitel haben, wir immer ein einzelnes Video aufgenommen, um das zu kommentieren, um das zu begleiten. Weil unserer Meinung nach, deiner und meiner Meinung nach, kann es nicht so weitergehen, wie es ist. Wir haben wirklich irgendwie, ja, wir sehen auch am Schwund der Kirche, wie, also, es hatte seine Zeit, aber die Zeit ist wirklich vorbei. Wir müssen wieder zurück zu den Anfängen, zurück zum Anfang, zurück in dieses gesalbte Gemeindeleben. Und da entdecken wir dann wirklich unglaubliche viele neue Sachen. Ja, ich kann nur die Bücher dazu schreiben. Ne? Natürlich,
Videos
wenn
dazu
Dienste sich dann
machen.
mal entwickelt haben, wenn Dienste, der fünffältige Dienst auch mal in der deutschen Gemeinde mehr hervorkommen konnte, werden wir vielleicht ein bisschen weniger Bücher brauchen und vieles wird uns dann, können wir selber besuchen und können da was erleben, was uns nachhaltig verändern wird. Aber für mich selber waren auch Bücher ein Schlüssel, eine Quelle, Dinge zu erfahren, die ich gar nicht mehr hätte vorstellen können. Und so hoffe ich, dass meine Bücher das auch für euch sein können. Schaut euch das an, sieben Bücher. Wie gesagt, ich habe mich beauftragt gefühlt von Gott, sie zu schreiben in den letzten 4 Jahren und habe Tag und Nacht nichts anderes getan, bald als diese Bücher und Kurse und Videoserien auf den Weg zu bringen, damit das vorliegt für uns und für euch. Und ja, natürlich meine Empfehlung. Auf meiner Webseite kann man diese Bücher auch, gibt es weitere Videos und Beschreibungen, kann man sie auch bestellen. Tut das, ja. Es geht nicht darum, dass wir da wahnsinnig Geld dran verdienen. Das kann man gar nicht sowieso mit Geld wieder reinholen, was man da investiert hat an Zeit und Kraft und Aufwand. Wow. Aber es geht um unser Leben. Wir haben nur eins, voraussichtlich hier auf Erden und unsere Zeit geht rum schnell. Und ja, ich denke immer, ja, Leute, wir können doch nicht sitzen bleiben und hängen bleiben und auf der Strecke bleiben und so ein bisschen Kirche spielen. Also
Das
das
geht
kann
nicht.
es einfach nicht sein. Dafür ist Jesus noch nicht gestorben. Das ist irgendwie zu gering, was wir da für normal halten. Das ist gar nicht normal. Das ist total unnormal eigentlich. Und das Neue Testament redet von einer anderen Normalität und die treibt mich, motiviert mich Tag und Nacht. Und das motiviert auch diese Bücher, das ist auch da drin, diese Motivation, die euch hoffentlich auch anfeuert, den Weg zu gehen.
Den Weg des Lebens. Genau. Vielen Dank fürs Zusehen bzw. Zuhören. Denkt bitte immer dran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören und sehen uns wieder. Tschüss.
Tschüss.